Gut, ich begrüße euch für eine erste Auseinandersetzung mit der Bibel. Ich möchte gerne euch einige Gleichnisse Jesu vorstellen. Davon haben wir im Neuen Testament eine ganze Menge. Das ist eine beliebte Art und Weise, wie Jesus den Menschen versucht hat, etwas weiterzugeben, je nach Zählweise. Die weicht etwas voneinander ab, je nachdem, was man als Gleichnis ansieht und was nicht und ob es manchmal sich um ein Gleichnis oder dann schon um zwei handelt. Wir hatten so um die 50 Gleichnisse im Neuen Testament gezählt, also in den vier Evangelien. Davon sind 39 Gleichnisse. Wie gesagt, manche zählen dann eine mehr, eine weniger, 39 Gleichnisse in den sogenannten synoptischen Evangelien. Das heißt bei Matthäus, Markus und Lukas. Das erwähne ich hier insbesondere, weil da manche dieser Gleichnisse in ähnlicher Weise in diesen synoptischen Evangelien vorkommen. Im Johannesevangelium etwa 10 Gleichnisse, die nur dort in der Weise zu finden sind, aber sehr große Ähnlichkeiten auch zwischen den 39 in den synoptischen Evangelien. Am meisten haben wir da bei Lukas, dann kommt Matthäus und dann kommt Markus. Wir werden uns Gleichnisse anschauen aus verschiedenen Evangelien mit einem Schwerpunkt aus dem Lukas-Evangelium, wobei ich immer hinweisen werde, wenn es Parallelen gibt, wo sind da Ähnlichkeiten, wo sind da Unterschiede in den entsprechenden Parallelevangelien, Parallelberichten. Manches Mal wird es sicherlich einfach so sein, dass Jesus ein Bild, ein Gleichnis, das er im Kopf gehabt hat, auch in mehreren Varianten erzählt haben wird. So wie bei uns, wenn wir eine gute Geschichte kennen, die wir gerne als Illustration benutzen, dann erzählen wir sie einmal so und einmal ein bisschen anders. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Vorstellung dahinter haben, es gab nur ein Urgleichnis und das haben die hinterher dann halt verschieden aufgeschrieben oder falsch aufgeschrieben. Die haben sich nicht so gut Gedanken gemacht dabei. Ich denke, die waren alle korrekt gewesen. Nur der eine hat halt die eine Variante genommen und der andere hat die andere Variante genommen. So wie wir möglicherweise schon, wenn wir hier uns in der Freizeit unterhalten, dann wird eine Geschichte mal ein bisschen so und mal ein bisschen so erzählt. Und beides ist dann durchaus entspricht da der Wahrheit. Die Frage wäre jetzt, warum hat Jesus überhaupt in Gleichnissen gesprochen? Wir können ihn nicht direkt fragen. Jesus gibt uns allerdings in den Evangelien Antwort. Und da gibt er uns zwei verschiedene Antworten. Nämlich einmal finden wir, da wird gesagt, es wird in Gleichnissen gesprochen, damit ihr es besser versteht. Und dann wird gesagt, es wird in Gleichnissen gesprochen, damit ihr es nicht gut versteht. Ja, jetzt können wir uns aussuchen, was uns dann besser passt. Nein, ganz so ist es nicht. Jesus differenziert das auch noch ein bisschen. Er sagt nämlich, auf der einen Seite soll es für die sein, die ihm nachfolgen, das heißt für die Jünger. Die sollen Dinge besser verstehen dadurch. Aber es gibt dann seine Gegner. Und diese Gegner, da sagt er, da spreche ich in einem Gleichnis, damit sie es nicht sofort verstehen, nicht gleich verstehen. Da steckt wahrscheinlich dahinter, erst einmal können wir sagen, es soll ja noch bekannt werden, wofür Jesus auf die Erde gekommen ist, wenn er gestorben ist, wenn er auferstanden ist. Bis dahin will er, dass noch nicht alles so breitgetreten wird. Deshalb sagt er auch manchen, denen, die er heilt, rede nicht darüber. Also da, das soll noch nicht bekannt werden. Das ist ein Grund dabei. Ein anderer ist möglicherweise auch, dass seine Gegner sich ja gegen ihn stellen, dass sie jetzt nur danach suchen, wo finden sie etwas, um ihn fertig zu machen. Na, und wenn Jesus in Bildern spricht, das kann man nicht so gut vor Gericht verwenden. Da kann man sagen, ja, der hat eine Geschichte von was ich dem Kornbauern erzählt, ja, was, ja, das ist eine Geschichte. Aber dass das vielleicht etwas für mich bedeutet, dass das vielleicht auch ein Angriff ist auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihm zuhören, das lässt sich dann schlechter festmachen. Also wie gesagt, Gleichnisse finden wir häufig. Uns dienen sie heute dazu, ähnlich wie den Jüngern, dass wir Aussagen, die Jesus machen will, besser verstehen, dass wir sie bildlicher vor Augen haben. Und dass wir vielleicht uns manchmal auch eher davon treffen lassen, als wenn wir so einen direkten Angriff ausgesetzt sind. Das ist ja auch ganz klar. Wenn jemand jetzt zu euch kommt und sagt, du bist ein gemeiner Kerl oder eine gemeine Frau, dann hören wir das alle nicht so gerne. Wenn aber jemand ein Gleichnis erzählt und wir plötzlich während des Gleichnisses merken, das könnte ich ja auch sein, der da angesprochen ist, dann ist das meistens einfacher zu verkraften, nicht? Kann man damit eher umgehen, weil der andere hat mich ja nicht so direkt angegriffen. Das tue ich ja selbst, indem ich das Gleichnis auf mich anwende. Und ich denke, das ist auch noch ein Aspekt, warum Jesus Gleichnisse gewählt hat, um uns auf sanfte Art und Weise geistliche Aussagen zu vermitteln, die uns doch manchmal treffen und zu schaffen machen, weil wir uns fragen müssen, sind wir da vielleicht auch die Loser im Gleichnis, diejenigen, die was falsch gemacht haben? Ich möchte heute mit einem Gleichnis beginnen und das findet ihr im Lukas-Evangelium, Lukas 11, Verse 33 bis 36. Lukas 11, Verse 33 bis 36. Ich werde das erst einmal vorlesen nach der Luther-Übersetzung. Lukas-Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 33. Dieses Bild, was dort erwähnt wird, nämlich das Bild von der Lampe, die versteckt wird, die unter einen Scheffel gestellt wird, ist ja ein Gleichnis, denn Jesus will hier keine Auskunft darüber geben, wie wir unsere Wohnungen am besten beleuchten, sondern das Licht, was hier erwähnt wird, ist ein Symbol für etwas anderes und das müssen wir dann noch versuchen herauszubekommen. Jedenfalls, dieses Bild taucht nicht nur an dieser Stelle im Lukas-Evangelium auf, sondern ebenfalls in Lukas 8, Vers 16, da wird dasselbe Bild benutzt, dass ein Licht angezündet wird und das nicht versteckt werden soll. Das finden wir auch in Matthäus 5, ab Vers 14, in der sogenannten Bergpredigt und bei Markus im Markus 4, Vers 21 und 22. Also das Bild, was hier auftaucht, finden wir insgesamt in Evangelien dann viermal. Zweimal im Lukas-Evangelium und dann einmal bei Matthäus und bei Markus. Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So schau darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz Licht sein. Wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Also es geht um Licht. Hier könnte man auch sagen, handelt es sich eigentlich um zwei Gleichnisse. Nämlich einerseits wird irgendetwas, was wir noch näher definieren müssen, mit einem Licht verglichen, was in einer Wohnung angezündet wird. Und zweitens wird da ein Gleichnis übernommen von dem Verhältnis des Auges zum Körper. Also zwei Gleichnisse, die aber scheinbar dasselbe aussagen wollen. Deshalb hat Jesus sie auch so eng miteinander verflochten an dieser Stelle. Denn es wird ja nicht direkt voneinander getrennt dabei. Nun, wenn wir uns erst einmal anschauen, in welchem Zusammenhang das Ganze erzählt wird, dann lesen wir in Vers 36... Nach Vers 36, nämlich Vers 37, als er noch redete, bat ihn ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Also das heißt, Jesus erzählt und direkt anknüpfend daran kommt ein Pharisäer und lädt ihn dann zu einem Festessen ein. Und während dieses Festessens spricht Jesus seine Weherufe über die Pharisäer. Also er sagt, ihr Pharisäer, das, was ihr tut, das ist vollkommen falsch und ihr werdet unter dem Gericht Gottes stehen. Das ist also das, was danach kommt. Direkt vorher, und es ist ja wichtig, immer auch diese Gleichnisse im Zusammenhang zu lesen, direkt vorher geht es darum, dass Jesus Wunder tut. Also das heißt, wenn wir am Anfang des Kapitels 11 sind, da treibt Jesus, also erstmal das Vaterunser wird dort gelehrt, dann noch ein Gleichnis von einem bittenden Freund, der kommt. Und dann ab Vers 14, Jesus treibt böse Geister aus. Und das geht dann noch ein Stückchen weiter. Dann kommt eine Seligpreisung Jesu und dann ab Vers 29, da fordert die große Menge um ihn herum, wir wollen gerne noch mehr Zeichen sehen. Wir wollen gerne, dass du uns beweist, dass du Gott bist, indem du Wunder tust. Das ist die Herausforderung, die dann kommt. Und dann kommt Jesu Antwort mit dem, oder Jesus Einwand mit dem Licht. Und danach kommt dann sein Besuch bei den Pharisäern. Also, wir müssen davon ausgehen, dass das, was Jesus hier erzählt, in dem eigentlichen Zusammenhang, in dem es dort steht, etwas mit der Situation zu tun haben muss, in der sich Jesus gerade befindet. Beispielsweise eine Antwort darauf, ja, warum gibt er denn jetzt keine weiteren Zeichen? Das könnte ein Hinweis darauf sein. Vielleicht will er uns dadurch sagen, ihr habt ja schon das Zeichen, auf das es ankommt. Das wäre eine Antwort, das müssen wir versuchen, die herauszufinden. Und es wird wahrscheinlich auch etwas damit zu tun haben, wo er den Pharisäern begegnet. Das wusste Jesus ja schon, was ihm da bevorsteht. Und jetzt wäre die Frage, ja, wo stehen da die Pharisäer? Sind diejenigen, die das Licht haben? Oder sind diejenigen, die das Licht versuchen zu verbergen, zu verstecken? Sind sie vielleicht diejenigen, die in der Finsternis sind? Oder also wo sind die da einzuordnen? Und wenn wir dann geklärt haben, was das in dem damaligen Zusammenhang bedeutet, in dem Jesus gepredigt hat, dann können wir in der nächsten Stufe dazu übergehen, uns zu fragen, wo sind wir denn bei dem Gleichnis? Was hat uns das heute zu sagen? Aber ich glaube, wir sollten da diese beiden Stufen versuchen zu gehen. Also zuerst einmal Vers 33. Niemand, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie in ein Versteck, so könnte man es noch besser übersetzen, sondern auf einen Leuchter, damit die Hereinkommenden die Helligkeit sehen. Von den anderen Gleichnissen wird dann auch von einem Scheffel geredet. Manchmal wird davon geredet, das Licht soll nicht unter ein Bett gestellt werden. Manchmal werden auch andere Gefäße erwähnt, mit denen man ein Licht abdecken kann. Das, was hier dazukommt, was bei Matthäus und bei Markus nicht ist, ist der Aspekt des Lichtanzündens. Also bei den anderen, da steht nur, niemand stellt ein Licht unter einen Scheffel. Hier kommt noch dazu, hier wird das Licht angezündet. Dadurch wird das Gleichnis, glaube ich, noch ein bisschen radikalisiert. Wenn man mal sagt, ich habe jetzt eine brennende Lampe, dann könnte ich ja sagen, aus irgendwelchen Gründen, ich will es gerade mal dunkel haben, dann mache ich irgendwas darüber. Aber wenn jemand ein Licht anzündet, also als jetzt gerade die Absicht hat, das Licht zu machen, ist es noch viel unsinniger, dass er dann sofort danach kommt und das Licht wieder erstickt oder irgendwo versteckt. Also hier im Vergleich zu den anderen Evangelien kommt das dazu. Dann, was auch noch anders oder neu dabei ist, hier wird das Bild hineingenommen, dass das Licht nicht nur der Person leuchten soll, sondern hier wird speziell noch erwähnt, denen, die hereinkommen, also den Hereinkommenden. Hier ist scheinbar noch ein bisschen ein anderes Bild, bei Matthäus scheint das so, da ist einer im Haus und das Licht ist halt für ihn. Hier scheint es ein Licht zu sein, was für diejenigen ist, die hereinkommen, also die Gäste sozusagen. Wir müssen uns das Bild eher so vorstellen, ihr habt abends Gäste eingeladen, es ist schon dunkel und jetzt kommen sie zur Tür rein und damit sie ordentlich sehen können und Energie war damals teuer, also hat man nicht die ganze Zeit Lampen brennen lassen, zündet ihr eine Lampe an. Die können sich orientieren, können ihren Mantel aufhängen, ihre Schuhe ausziehen, jetzt in das in den Wohnraum hineingehen, dabei so ähnlich. Und nun bringt Jesus das Gleichnis und sagt, wie verrückt wäre es, da habt ihr Gäste, die ihr eingeladen habt und sobald sie drin sind, zack, macht ihr das Licht aus. Und jetzt sage ich, jetzt fühlt euch wohl. Das geht ja nicht. Die kennen sich in eurer Wohnung nicht aus. Ihr würdet vielleicht auch noch im Dunkeln finden, wo es lang geht, aber eure Gäste schon gar nicht. Also hier wird dieses Gleichnis noch ein bisschen radikalisiert. Es ist nicht nur die Hausbewohner, sondern die, die hinzukommen, steht da. Und für die ist die gute Beleuchtung nötig, damit sie sich orientieren können. Nun, jetzt wäre die Frage, was will er nun damit sagen, so im Detail? Übrigens, wenn ich jetzt noch sage, dass dieses, das kommt erst ins Versteck, genau, ich habe mit Versteck hier übersetzt. Das, was da mit Versteck übersetzt wird, von mir übersetzt ist, das ist das griechische Wort Krypten. Wir kennen das auch von Krypta. Also wenn ihr gerne mal Kirchen besucht, die Krypta ist das Verborgene, das, was unter dem großen Kirchenschiff, also unter dem oberen ist. Dann geht man manchmal ein paar Treppen herunter und dann ist man so eine Art Gruft darin. Also das ist dasselbe Wort, was dafür benutzt ist. Und dieses Wort Krypten kann man verschieden übersetzen, nämlich als Keller, Vorratskammer, dunkler Abstellraum, Versteck, Kellerloch oder also etwas. Also hier wird jetzt nicht das Bild so sehr benutzt, das wird verdeckt, sondern ihr zündet eine Lampe an und dann schnell geht ihr in den Keller oder in irgendeinen Abstellraum, da stellt ihr es hin und alle gehen wieder weg. Und das ist natürlich unsinnig. Wie gesagt, man braucht es ja da, wo man etwas sehen will. Jetzt ist die Frage, was ist hiermit wohl in dem direkten Zusammenhang Jesu mit gemeint? Was könnte mit diesem Licht gemeint sein? Sicherlich erinnert uns das, sofern wir jetzt die Bibel einigermaßen kennen, an Johannes 1, Johannes Evangelium Kapitel 1. Da steht ja, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis wollte es nicht. Das heißt, da wird Licht, und auch an anderer Stelle, vergleicht Jesus Licht mit, naja, Licht ist Gott, Licht ist heilig, Licht ist letztendlich auch Jesus selbst, ist die Wahrheit, in der die Menschen erkennen können, was Gott eigentlich von ihnen will. Das ist das, was mit Licht an vielen Stellen von Jesus gemeint ist. Und wenn er jetzt sagt, ich zünde ein Licht an, also es wird ein Licht angezündet, das soll jetzt auch gesehen werden, da ist die Frage, wodurch macht Jesus denn deutlich, dass er dieses Licht Gottes ist? Und wenn wir gerade das Kapitel vorher anschauen, deshalb habe ich es auch genannt, dann sind da zwei Dinge, wodurch er es insbesondere deutlich macht. Das erste ist seine Predigt. Also das heißt, das, was er redet vom Wort Gottes, wo die Menschen merken, so wie er das Wort Gottes auslegt, kann es kein anderer auslegen. Er versteht das in ganz besonderer Art und Weise. Und das Zweite, wodurch wir es merken, er hat Macht über Krankheiten und Dämonen. Denn gerade vorher sind ja Dämonenaustreibungen. Und jetzt fragen die Leute, habe ich ja gesagt, nach Zeichen. Gib uns noch mehr Zeichen zu sehen, dass du der Messias bist. Und die Antwort Jesu ist dann, es ist doch schon lange ein Licht angezündet. Und nun versteckt das Licht nicht irgendwo, dass es keiner sehen kann, sondern lass es doch brennen, damit die, die hinzukommen, sehen, dass es leuchtet. Was könnte das in dem Zusammenhang bedeuten? Jetzt müssen wir erstmal die Frage stellen, wer könnte denn diese Taten Jesu als das Licht Gottes erkennen? Faktisch eigentlich jeder Mensch, aber insbesondere die Frommen der damaligen Zeit. Denn die kannten ja auch das Alte Testament. Die wussten, was vorhergesagt worden war. Wie sagt Jesus nicht zu den Jüngern, des Johannes des Täufers, die zu ihm kommen? Die fragen ihn ja, bist du der, der da kommen soll? Dann sagt Jesus, ja, du weißt doch, es steht geschrieben, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das sind Zeichen, dass Jesus seinen Messias geschickt hat, seinen Boten. Also das heißt, die Frommen der damaligen Zeit hätten das wissen können. Oder sie wussten es wahrscheinlich sogar. Sie kannten das Alte Testament. Und diejenigen sind das, die hier angesprochen werden, die nämlich wissen, wer Jesus ist, also im Bild, die wissen, wer das Licht ist, die das Licht erkannt haben, aber statt denjenigen, die neu hereinkommen, ja, wer sind die, die neu hereinkommen? Die, die sich in der Wohnung noch nicht so gut zurechtfinden. Das heißt, diejenigen, die eben noch nicht so gläubig sind. Diejenigen, die davon keine Ahnung haben. Möglicherweise sind hier auch die Heiden mit gemeint. Also das heißt, diejenigen, die keine Juden sind, das Alte Testament nicht kennen. Und hier ist der Vorwurf, da ist ein Licht angezündet, das brennt, ihr seht durch die Zeichen und Wunder, die ich tue, ich bin der von Gott gesandte Bote. Und statt, dass ihr die Leute darauf aufmerksam macht, versucht ihr dieses Licht, was ihr nicht auslöschen könnt, zu verstecken, irgendwo in einem Kellergeschoss. Also das heißt, ihr versucht es zu verdecken. Und ich glaube, so ist auch am besten zu verstehen, dass hinterher Jesus dann seine Wehrufe über die Pharisäer ausstößt und sagt, also ihr seid jetzt endgültig zu Ende. Alles ist vorbei bei euch. Warum? Weil sie genau das tun. Sie erkennen das Licht Gottes. Statt die Leute darauf hinzuweisen, versuchen sie es zu verstecken, um alle anderen davon abzuhalten, sich an Gott zu orientieren zu können. Das ist ihr Problem dabei. Und das drückt er hier bildlich aus, aber so, dass die Pharisäer, für die es gedacht ist, es eigentlich nicht verstehen können. Aber sie können ihn an dieser Stelle zumindest nicht drauf festnageln. Also sie können nicht sagen, du böser Kerl, warum hast du uns das gesagt? Wir zerren dich vor Gericht, weil du uns beschimpft hast. Na, er erzählt nur eine Geschichte von einem Licht, was da irgendwo versteckt wird. Aber weil den Leuten eigentlich die Symbolik klar war, denn das Bild wurde häufiger gebraucht von Licht, was angezündet wird, deshalb sollte es für sie eigentlich klar sein. Also die Gottheit Jesu ist deutlich an dieser Stelle. Und wer deutlich hinschaut, der muss das auch erkennen. Nun, wenn wir dieses Bild von Helligkeit haben, automatisch kommt ja das Bild von Dunkelheit dazu. Denn das ist ja das Problem. Jemand zündet ein Licht an und wenn das jetzt mitten am Tage wäre und wir würden das irgendwo nebenan hinstellen, würde ja keinen drum kümmern. Aber normalerweise, wer stellt beim Tag Licht an? Ja, wir machen es jetzt hier drin, nicht? Weil es sonst vielleicht zu dämmerig wäre. Damals, wo Licht teuer war, hat man das natürlich nicht gemacht, sondern nur, wenn es wirklich dunkel war. Und hier ist das Bild Licht und Finsternis. Und das ist ein Bild, was die Bibel ganz häufig benutzt. Und damit will sie die Menschen in zwei Gruppen einteilen. Und das will Jesus auch tun. Nämlich bei denjenigen, die im Licht leben, also da wo leben, wo es hell ist, und bei denjenigen, die da leben, wo es finster ist. Jetzt natürlich die Frage, ja, wo ist denn das heute auf der Erde? Ist doch überall gleichzeitig hell und dunkel. In der Nacht ist dunkel, am Tag ist es hell. Manchmal ist in der Nacht auch hell, heutzutage zumindest. Aber das ist damit eben gar nicht gemeint. Sondern hier ein Gleichnis, das ist ja ein Bild. Ein Bild, was für eine andere Wahrheit aus unserem alltäglichen Leben steht. Und jetzt ist die Frage, für was denn wohl? Und Jesus spricht an anderen Stellen auch noch dann von Licht und von Finsternis. Und ich habe ja gesagt, er bezeichnet sich und das, was er sagt und tut, dann als Licht. Licht ist ein Hinweis darauf, hier zeigt dir Gott, wie die Realität wirklich ist. Und wenn du dieses Licht nicht hast, dann lebst du in einer Illusion, wie die Wirklichkeit ist. Dieses Licht, was Gott gibt, zeigt dir plötzlich, es gibt ja viel mehr als nur das Materielle um dich herum. Es ist nicht nur das platte Geld verdienen, Karriere machen, möglichst viele, was weiß ich, Anhänger finden, Freunde finden, Liebe finden. Das ist eben nicht nur alles. Das ist eben das, was man so auf den ersten Blick meint zu erkennen. Sondern dahinter steckt noch viel mehr, will Jesus deutlich machen. Dahinter steckt, dass du eine ewige Seele hast. Dahinter steckt, dass es einen Gott gibt. Dahinter steckt, dass es Engel gibt. Dahinter steckt, dass es auch Dämonen gibt, die Menschen kaputt machen können. Das ist eine Wahrheit, die dahinter steht. Wir erinnern uns an den Propheten aus dem Alten Testament. Ich glaube, in Samaria war es gewesen, wo dann die ganze Stadt belagert wird und plötzlich, da werden diesem einen Prophetenschüler die Augen aufgetan, steht da, und dann konnte er die ganzen Engel ringsherum plötzlich sehen, die er so nicht sehen kann. Und das geht ja uns genauso. Wahrscheinlich keiner von uns hat je einen Engel gesehen. Also ich zumindest nicht. Jetzt ist die Frage, gibt es deshalb keine? Wir könnten genauso gut fragen, wahrscheinlich hat keiner von uns Gott je gesehen. Also so, wie wir uns sehen zumindest. Und jetzt ist die Frage, ja, gibt es Gott wahrscheinlich gar nicht. Also wer so argumentiert, muss man natürlich sagen, argumentiert ziemlich kurzsichtig. Also im wahrsten Sinne des Wortes kurzsichtig. Denn wir gehen davon aus, dass nur das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, wirklich existiert. Also das würde heißen, beispielsweise, ich habe mit meinen Augen noch nie den Alpha Centauri gesehen, also gibt es den nicht. Oder was weiß ich, ich habe noch keine Bakterien gesehen. Habt ihr schon mal welche gesehen? Ja, meistens sind die ja so klein, dass man sie eben nicht sehen kann. Nicht? Ja, sagt ja, gut, aber Mikroskop und was weiß ich. Wer weiß, ob das Mikroskop nicht alles getäuscht ist. Ist da bloß eingebaut. Nicht? Alles Betrug, neue Verschwörungstheorie. Gibt ja alle möglichen Verschwörungstheorien. Nicht? So. Also Bakterien gäbe es nicht. Und dann merken wir, das Ganze baut darauf auf, wir sehen bestimmte Dinge nicht. Ihr wisst ja, Fledermäuse, nicht? Die können durch Ultraschall Dinge sehen, die wir nicht sehen können. Also es gibt Realität um uns herum, die existiert. Oder könnt ihr Radiowellen sehen? Wir, jetzt schwirren die durch den Raum. Könnt ihr die sehen? Also, sie gibt es nicht. Da merken wir, das stimmt natürlich alles nicht. Aber genau das soll uns hier gezeigt werden. Es gibt Dinge, die wir mit unseren Augen und Sinnen nicht wahrnehmen können, die wir aber durch Offenbarung Gottes wahrnehmen können. Also, wo uns Gott das deutlich macht, innerlich in uns einen Sinn öffnet, also einen zusätzlichen Sinn, neben unseren fünf Sinnen, der uns sensibel macht für diese übernatürlichen Dinge, die real sind, die wir aber mit unseren angestammten fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Und das soll uns hier ausgedrückt werden, das ist dieses Licht. Da kommt etwas Neues mit hinein. Dieses Licht bedeutet auch, wir können plötzlich eindeutiger entscheiden von Gut und Böse. Ihr kennt ja die Geschichte von Adam und Eva, wo dann gesagt wird, der Eva, willst du nicht sein wie Gott? Zu wissen, was Gut und Böse ist. Und seit diesem Zeitpunkt meinen die Menschen ja zu wissen, was gut und böse ist. Sie merken aber im Laufe der Zeit, da gerät vieles durcheinander. Da ist plötzlich alles schwammig, alles wird grau. Nicht? Also ja, Lüge, was ist schon Lüge und was ist schon Wahrheit? Und das definiert man ja jeder anders und so. Und mit Halbwahrheit und Dreiviertelwahrheit. Und naja, deine Familienangehörigen darfst du nicht anlügen oder nur unter bestimmten Umständen. Und die Außenstehende schon eher oder den Chef ja und die Angehörigen nicht. Oder je nachdem. Und da merkt man, es gibt gar keine Orientierung mehr. Es gibt eine so, jeder hat seine eigenen Maßstäbe. Und hier soll gesagt werden, wenn du wirklich erkennen willst, welche Maßstäbe gelten und welche im Leben auch erfolgreich einzusetzen sind, dann muss Gott dir das zeigen, dann muss Gott dir das offenbaren. Das ist auch mit Licht gemeint. Wenn du auch erkennen willst, wer du eigentlich selbst bist, auch das macht Licht ja. Wenn ihr euch heute Morgen fertig gemacht habt vor dem Spiegel, ich schätze mal, ihr habt nicht extra alle Lichter ausgemacht, Vorhang vorgezogen, dann euch im Spiegel angeschaut, gesagt hat, wie schön sehe ich aus. Ich meine, je nachdem, mit fortschreitendem Alter könnte man ja manchmal versucht sein, das zu tun. Echt? Also plötzlich, da sieht man keine Runzeln mehr, keine Falten mehr, alles nicht mehr. Alles sieht glatt aus. Aber es ist ja nur eine Täuschung, weil die Realität dann manchmal leider, ne, wir können sagen, ja, ich mache ja auch schön das Gesicht, ein paar Falten drin und so, aber weil das Gesicht wirklich anders aussieht. Oder meinetwegen, wenn ich morgens kein Licht anmache, merke ich auch nicht, dass ich mich rasieren muss. Ne? Das sehe ich dann meistens nur, wenn es ein bisschen heller wird. Und genau das soll auch gesagt werden, dich selbst erkennen kannst du nur, wenn Licht an ist, wenn es irgendwie hell ist. Das heißt, wenn Gott dir zeigt, wer du eigentlich bist. Viele Menschen machen sich die Illusion, ich bin doch eigentlich ganz gut, es ist doch eigentlich alles ganz in Ordnung. Und erst wenn sie dann mal den Maßstab Gottes sehen, den er an sie anlegt, dann merken sie, da stimmen doch ein paar Sachen nicht. Ich habe mir zurechtgebaut, das ist ganz in Ordnung, weil ich so bin wie alle anderen. Aber gemessen an dem absoluten Maßstab, den Gott gibt, ist das gar nicht so. Also da merken wir, das ist dieser ganze Hintergrund mit dem Licht. Und viele Menschen heute leben eigentlich, sagen wir so, in der Finsternis, Lieblosigkeit, Gottlosigkeit, mangelndes Unterscheidungsvermögen, eigene Mehrschichtigkeit, Heuchelei. Das ist ja heute der Normalfall bei den meisten Menschen. Ja, ihr merkt das nicht auf den ersten Blick. Das merkt man meistens nur, wenn man die Leute etwas tiefer kennenlernt. Also gestern Vormittag war ich beispielsweise noch zu Hause, habe so ein paar Bäume klein geschnitten, also hat alles nicht so gut geklappt, wie ich das wollte, bin ich auch deshalb nicht so weit gekommen. Auf jeden Fall, da war dann auf dem Grundstück, habe ich mir auch erlaubt, da war so ein Nachbar, der hatte dann auch so das Holz abgelagert, wollte das auch noch klein schneiden und dann immer wieder, wenn er mir begegnet, ganz freundlich und nett, so als ob er der netteste Kerl von allen ist. Und dann bin ich da so etwas weiter entfernt und schneide da und wahrscheinlich denkt er nicht, ich bekomme das mit, ist seine Frau und seine Stieftochter mit dabei und dann macht er die fertig und putzt die runter und wie er die beschimpft, also gebe ich euch gar nicht wieder, so rede ich zu meinen Kindern nicht, also ich meine, ich schimpfe mit ihnen auch mal, das muss ja auch mal sein, aber so, also nie. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja genauso, das ist ganz normale, das ist das ganz normale, was wir heute in der Welt um uns herum erleben. Die Menschen haben unterschiedliches Gesicht auf, je nachdem, vor wem sie stehen. Und wenn sie jemanden umschmeicheln wollen, jemanden für sich gewinnen wollen, plötzlich sind sie die liebsten und letzten Menschen. Aber wie du lernst sie in einer anderen Situation kennen, dann merkst du, sie sind total ausgewechselter Mensch, total anders. Manche Menschen reden auch richtig fromm, wenn sie in einer frommen Umgebung sind. Und dann triffst du sie bei McDonald's und da reden sie plötzlich ganz anders. Oder kleiden sich sogar noch anders. Und hier soll das zu Augen gemalt werden, was ist da mit Licht und Finsternis? Das heißt, diese Mischung, dass keiner mehr ganz genau weiß, worum es geht, das ist das Negative. Und eigentlich soll uns hier herausgefordert werden, wenn Licht da ist, das sagen uns die folgenden Verse auch noch, dann soll es da ganz hell werden. Nun, zum nächsten Vers. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge klar ist, ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es böse ist, ist dein ganzer Leib finster. Kurze Erklärung hier zur Vorstellung des Auges und des Lichtes, denn das ist hier der Hintergrund. Also dein Auge ist Licht oder hell und dann ist der ganze Körper hell. Wenn es böse ist, steht hier, ist der ganze Leib böse. Es gab damals zwei verschiedene Theorien darüber, wie die Menschen sehen können. Die eine Theorie, das nannte man die Intromission. Davon ging man aus, dass kleine Partikel von außen in das Auge eindringen und wir dadurch etwas sehen können. Das entspricht unserer heutigen Vorstellung weitgehend, wo wir sagen, da gibt es Photonen oder elektromagnetische Wellen, die auf die Gegenstände auffallen, reflektiert werden und in unser Auge fallen und dann von den Rezeptoren aufgenommen werden. Und diese wandeln das dann um in elektrische Impulse und die werden im Gehirn verarbeitet zu Bildern. Es gab dann auch noch die andere, durchaus verbreitete Vorstellung der Extramission. Das seht ihr auch manchmal in manchen Bildern, so alten Bildern. Da gehen dann mit Strahlen vom Auge des Menschen aus. Und sozusagen er erleuchtet das. Bis heute gibt es ja so dieses sprichwörtliche Augenlicht. Nicht? Man sagt, er hat das Augenlicht verloren. Oder so müssen ja, was für ein Licht ist denn da in den Augen? Heute gehen wir eher davon aus, da ist kein Licht, was ausstrahlt, aber damals war das eine Variante, also Licht strahlt von den Augen aus. Auf jeden Fall, was dem Menschen klar war und uns heute auch klar ist, dass es Licht braucht, damit wir etwas sehen können. Viele Leute gingen auch davon aus, das spielt nun irgendwie zusammen, es braucht einmal die Sonne, war den Leuten klar, aber die Augen auch. Wenn wir die zumachen, sehen wir trotz der Sonne nichts. Also das spielt eng miteinander zusammen. Die Augen ermöglichen es also, hier dem ganzen Wesen zu sehen. Das ist das, was wahrscheinlich an erster Stelle hier ausgedrückt werden soll. Dein Auge ist Licht des Leibes. Das heißt nicht, dass es irgendwie in dem Leib leuchtet. Denn wenn wir es vergleichen mit dem vorigen Beispiel, dann ist da die Auge, das Auge steht hier für die Lampe, die angezündet wird. Und der Leib steht hier für das Haus. Also es geht hier nicht um den wirklichen Körper, dass wir jetzt untersuchen, ja, wieso leuchtet denn mein Auge? Nein, es ist ja ein Bild. Und das Bild soll bedeuten, wenn das Auge das Licht empfängt und sich orientieren kann, dann empfängt es das für den ganzen Körper. Und wenn du deine Augen zumachst, dann kann der ganze Körper nicht sehen. Das ist das, was hier vor Augen geführt werden soll. Also ein kleiner Teil, der dafür dient, dass alles sich orientieren kann, der Gesamtzusammenhang sich orientieren kann, der ganze Körper. Oder hier, wie eben das ganze Haus, in dem wir uns orientieren wollen, und dann das kleine Licht, was das ausstrahlt, damit da die Orientierung möglich ist. Der Leib steht hier also an dieser Stelle nicht für irgendwelche Menschen an sich, sondern für, also meinetwegen für die Besucher oder so, die jetzt in das Haus hineinkommen, sondern es ist ein neues Bild, was Jesus hier aufgreift, um dieselbe Wahrheit auszudrücken. In Johannes 11, Vers 10 lesen wir dann zum Beispiel, denn es ist kein Licht in ihm. Symbolisch gemeint. Und da wird von Menschen gesprochen, die Gott abgelehnt haben. Oder in Epheser 1, Vers 18 lesen wir dann von den erleuchteten Augen des Herzens. Das merken wir, das ist wieder ein ähnliches Bild, was scheinbar in der ersten Gemeinde weit verbreitet gewesen war. Da soll gesagt werden, wir sehen mit dem Herzen. Da sagt ja der Saint-Exupéry, sagt nicht, auch man sieht nur mit dem Herzen gut. Dann, was sehen, was er damit meint, ist natürlich was ganz anderes als das, was wir meinen. Aber auf der Ebene steht das hier mehr. Jetzt wird also andererseits gesagt, das Auge ist ein Zeichen dafür, wie geht es dem ganzen Körper. Es entscheidet mit dafür, wie es dem ganzen Körper geht. Also das Kleine für das Große. Das könnte in zwei Dingen, in zwei Hinsichten interpretiert werden. Nämlich einerseits als Erkennungskennzeichen. Das Auge ist gut, weil der ganze Leib gut ist. Also das heißt, wie können wir erkennen, dass der ganze Leib gut ist? Indem wir das Auge anschauen und dann erkennen wir das. Das wäre eine Möglichkeit. Also das heißt, wir schauen jetzt, wenn wir übertragen auf den Menschen sehen, wir sehen beim Menschen ein Erkennungsmerkmal und wenn wir das sehen, dann merken wir, der ganze Mensch ist in Ordnung, das ist gut. Es wäre auch möglich, dass es anders gemeint ist, nämlich so eine Art Aufforderung, nicht nur ein Kennzeichen, sondern eine Aufforderung. Der Leib wird gut, wenn das Auge ihn verwandelt. Also bring das Auge zuerst dazu, das Licht zu sehen. Und wenn das Auge anfängt, das Licht zu sehen, dann verwandelt sich auch der ganze Leib. Auch das wäre möglich. Wenn wir dann aus Vers 36 das dazu nehmen, da steht nämlich, wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz Licht sein. Scheinbar ist es hier nämlich ebenfalls möglich, dass nur ein Teil des Leibes Licht ist und ein Teil Finsternis. Also das heißt, es könnte durchaus auch sein, dass es eine Übergangsphase gibt dabei, wo dann das Licht, Beispiel die Augen, sich verändern und dann der Körper sich verändert. Also dass das nicht nur schlagartig geschieht, sondern Stück für Stück geschieht. Und jetzt wäre die Frage, was im Glaubensleben erfüllt denn die Rolle wie ein Auge im Alltag? Also hier ist ja ein Bild, das Auge im Alltag gibt uns Orientierung. Wir wissen, wo wir langlaufen müssen. Wir können uns selbst erkennen, diese Dinge. Das macht das Auge für unseren Alltag. Und jetzt wäre die Frage, was ist denn im geistlichen Leben an dieser Stelle? Was könnte Jesus damit meinen? Und wenn ich es erstmal symbolisch ausdrücke, dann müsste ich sagen, hier ist das innere Schauen. Das Auge des Glaubens, das Augen der Seele, die Augen der Seele, das Sehen des Herzens oder wie ich das sonst ausdrücken soll. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist und Gott sieht das Herz an. Also hier muss irgendwas Tieferes sein, aber etwas, was uns die Möglichkeit gibt, geistliche Sachen zu unterscheiden. Also zu erkennen, was stimmt und was stimmt nicht. Tiefer zu sehen als nur das, was uns vorgespielt wird vor Augen. Und da soll gesagt werden, das ist diese innere Instanz. Das ist das, von dem die Bibel spricht, was erst in dem Moment, wo wir Christen werden, lebendig wird. Also Jesus spricht ja auch davon, dass der Mensch geistlich tot ist. Der normale Mensch. Der hat kaum eine Empfangsinstanz für geistliche Sachen. Und das merken wir auch. Da gibt es zwar Leute um uns herum, die haben irgendwelche religiösen Vorstellungen. Und jeder hat seine eigene. Besonders heute weit verbreitende Esoterik. Der eine sagt, ich stelle mir vor, ich habe einen kleinen Schutzengel. Eine unserer Nachbarinnen auch, die kam dann, hat meiner Frau so ein kleines Büchlein geschenkt, hat auch gesagt, da muss sie ganz vorsichtig mit umgehen, ein Buch über Schutzengel. Und sie meint, sie hat auch einen. Das könnte man natürlich fragen, ja, woher weißt du das? Ja, das ist einfach so, weiß ich einfach so. Da merken wir, da ist keine Unterscheidungsmerkmal, da ist nichts Festes, das ist einfach so eine allgemeine Ahnung davon. Und hier soll gesagt werden, dass dieser Geist des Menschen wird lebendig gemacht, dadurch, dass der Heilige Geist in den Menschen hineinkommt, dadurch, dass der Mensch Christ wird, dadurch, dass der Mensch Gott anerkennt, dass er schuldig vor ihm ist, ihn um Vergebung bittet und dann diese zerstörte Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und dann Gott uns plötzlich zeigt, wie diese übernatürliche Welt funktioniert und wir es nicht durch eigene Spekulation tun müssen. Insofern ist das Auge hier in der Geschichte oder dieser Geist Gottes in uns wie ein Kanal, der uns verbindet mit der Außenwelt. Das Auge mit der materiellen Außenwelt und dieser Geist, den Gott uns gibt, dieses innere Licht mit der übernatürlichen Außenwelt. mit der wir leben. Und das, was hier gesagt wird auch, ist, dass wir dieses Licht nicht anzünden können. Da steht, das Auge ist das Licht, und vorher steht, und hinterher steht eben, dass das Licht ist, wird alles Licht, und das Licht ist scheinbar schon da. Das, was wir tun können, ist, den Leuchter uns darum zu kümmern. Also den Leuchter entweder aufstellen oder den Leuchter verstecken. Für das Licht selbst sind wir an der Stelle nicht verantwortlich. Hier wird ja auch noch ein Symbol bei dem Auge mit dazu genommen. Es wird gesagt, das Auge ist gut oder das Auge ist böse. Mit verglichen Licht und mit Finsternis. Hier könnten wir wieder versuchen, dort im Einzelnen zuzuordnen, was das nun bedeutet. Von dem griechischen Begriff, der dahinter steht, ist dieses Licht, muss ich jetzt gerade mal schauen, das Gute, das meint so viel wie einfach, gerade, integer, aufrichtig, Abwesenheit von Bosheit, Großzügigkeit, völlige Hingabe an Gott. Das ist also, sind andere Übersetzungsmöglichkeiten dessen, was wir hier lesen, wenn dein Auge lauter ist, übersetzt Luther an der Stelle. Das, was hier als böse steht, das meint so viel wie Schlechtigkeit, Bosheit, manchmal kann es auch Geiz bedeuten. Also hier eine Ansammlung von Egoismen. Ich bin nur auf mich ausgerichtet, alles andere interessiert mich nicht, und Schlechtigkeit, das wird hier mit in eins gesetzt. Das sind diese Begriffe. Dann Vers 35, schau also, dass das Licht in dir nicht finster ist. Das könnte einerseits eine Ermutigung sein, vielleicht auch eine Aufforderung. Also die Ermutigung, schau darauf, wie sieht's in dir aus. Oder jetzt könnte man da auch durchlesen, streng dich an, dass das, was in dir ist, nicht finster wird. Übrigens, was wir hier auch merken, ist so einen Wandel. Hier wird der Mensch persönlich angesprochen, herausgefordert. Hier geht es nicht mehr nur um eine allgemeine Feststellung, wie in Vers 33, niemand zündet ein Licht an, sondern hier, du bist angesprochen. Also jeder Zuhörer wird angesprochen. In dem Vers 34, da wird jetzt ja schon dein Auge, nicht? Also beim ersten allgemein, Licht und Finsternis, zweiten dein Auge. Und jetzt wird herausgefordert, jetzt tu auch etwas, seh dafür, wie geht es dir. Wie sieht's bei dir aus? Also die Herausforderung an die Zuhörenden damals, das heißt einmal die frommen Pharisäer, passt auf, wie es in eurem Leben aussieht. Heuchelt ihr den Menschen nur was Frommes vor oder ist Gott wirklich in euch? Verdeckt ihr das, was Gott euch offenbart hat oder nicht? Dann spricht Jesus damals die Jünger an, die ja auch mit dabei waren, die hier auch aufgefordert werden. Ihr seid jetzt mit dabei, wo ich meine Wunder tue, wo ich meine Predigten halte. Erkennt ihr das? Lasst ihr das auch euer Leben bestimmen oder nicht? Und durch die Jünger sind wir heute auch angesprochen, weil wir heute an einer ähnlichen Stelle sind. Wir sind ja hoffentlich dabei zu sagen, okay, Gott, da könnte was dran sein, ich will mit dir leben. Dann sind wir auch angesprochen, wie sieht es in unserem Leben aus? Dieses Licht, was Gott uns gegeben hat, diese Erkenntnis, die Gott uns gegeben hat, verändert die wirklich unser Leben? Lassen wir dieses Licht in unserem Leben leuchten oder verstecken wir es irgendwo? Wenn es um Alltagsentscheidungen geht, fragen wir danach, was Gott will? Oder sperren wir das in irgendeine Kammer ein, da kann es ja leuchten und ab und zu am Sonntagmorgen, dann nehmen wir es auch raus. Oder vielleicht an der Freizeit in Prag, tut sich das ja auch noch gut. Aber sonst im Alltag halt nicht. Das ist die Herausforderung. Und hier soll uns gesagt werden, eigentlich so ein Zwischenglied, das geht nur kurze Zeit. Auf Dauer entweder stimmt das, was deine Augen, also das Licht, überall mit dem ganzen Körper, du erkennst das und du handelst auch danach. Oder das Licht hat eigentlich keinen Sinn. So wie jemand, der das Licht anknipst und es sofort wieder zudeckt. Das ist sinnlos. Und wenn du sagst, ich bin Christ oder ich will Christ sein oder werden, und du sagst, ich will das, aber ich will so weiterleben wie bisher, ja, das geht eben nicht. Das wäre unsinnig. Ja, was weiß ich, womit könnte ich es noch vergleichen? Ja, meinetwegen, du kaufst dir einen Computer und du stellst ihn ab und vermottest ihn im Keller. Oder so. Nicht mehr, so soll dir hintergestellt werden, du machst irgendetwas, wo du noch was investierst hinein, aber zu dem Zweck, für den es da ist, gebrauchst du es nicht. Das ist unsinnig, soll gesagt werden. Genauso ist hier auch, wenn du wirklich Gott kennenlernen willst, wenn du als Christ leben willst, ja, dann musst du auch zulassen, dass Gott dir in deinem Leben zeigt, was richtig ist und was falsch ist und es dann möglichst auch dementsprechend tun. Sonst bringt es dich da nicht weiter. Dieses Schau, dass das passiert, ist da ein Indikativ, das meint auch nicht nur eine einmalige Handlung, sondern eine immer fortwährende Handlung. Also nicht etwas, was einmal geschieht, sondern was möglichst das ganze Leben gestaltet, was in die Zukunft sein soll. Hiermit sehen wir auch, dass das Licht nicht ein fester Besitz des Christen ist. Denn sonst könnten wir sagen, einmal Licht angezündet, alles in Ordnung, egal wo es steht. Sondern scheinbar ist es hier auch möglich, wenn du auf dein Licht nicht gut aufpasst, dass das wieder verloren geht. Schau darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis sei. Eigentlich was ganz Absurdes, nicht? Wie kann Licht Finsternis sein? Aber was hier wahrscheinlich eher so viel bedeutet, dass das Licht, was du für Licht hältst, nicht in Wirklichkeit gar nicht da ist. So ähnlich wie Johannes im ersten Johannesbrief sagt, da sagt er, diejenigen, die sagen, sie lieben Gott und die ihren Nächsten, also den sie nicht sehen, und die, die den Nächsten, den sie sehen, lieben sie nicht, da steht dann, und die Finsternis ist noch in dir. Also so gesagt werden, das ist ein Irrtum. Du meinst vielleicht, du bist Christ, aber das stimmt ja gar nicht. Also hier geht es nicht nur um ein Pauschales mit den Lippen zu bekennen, sondern so wie Jakobus das auch sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Das gehört auch mit dazu. Das heißt, wenn da nicht sichtbar ist außen, dass du Christ bist in deinem Handeln, in deinem Reden, dann ist da wahrscheinlich gar kein Glaube in dir. So ähnlich auch mit dem Licht. Du meinst vielleicht, da sei irgendwo Licht. Vielleicht hast du es auch irgendwo mal versteckt in deinem Leben. Aber wenn da äußerlich nicht sichtbar ist, vielleicht ist das entweder schon lange erloschen, oder eben, es bestimmt dich gar nicht. Du hast damit gar nichts zu tun. Das ist wie ein Fremdkörper in deinem Leben. Und dann sollst du das da wieder rausholen. Sonst kann es sein, dass eben dein ganzes Leben von Finsternis bestimmt wird, im biblischen Sinne jetzt, obwohl du dich vielleicht äußerlich als Christ nennst. Und dann sind wir beim letzten Vers. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und kein finsterer Teil hat, wird alles Licht sein, wie die Leuchte dir mit dem Strahl erleuchtet. Also, wenn der ganze Leib vor Licht ist, hier, das heißt, wenn du dich ganz auf Gott ausrichtest, mit ihm auseinandersetzt, dann breitet sich das auch in deiner Umgebung aus. Denn was hier steht, ist, erstmal, es wird in dir alles Licht sein und dann auch, wie der Strahl die Leuchte, das Licht erleuchtet. Hier ist wieder das erste Beispiel genommen. Nicht? Also, der Strahl ist ja jetzt nicht mehr das Auge, nicht mehr der Körper. Hier sind wir wieder beim Anfang, wo dann die Lampe in der Wohnung ist und der Strahl der Lampe erleuchtet alles, was ringsherum ist. Hier soll also ausgedrückt werden, wenn du ganz Licht bist, dann automatisch geht das auch nach außen. Also Christ sein kann man nicht nur für sich selbst. Wenn du wirklich in Kontakt mit Gott bist, wenn Gott dir dieses Licht gegeben hat, diesen Geist in dich hineingegeben hat, dann werden andere Menschen es merken um dich herum. Das geht gar nicht anders, weil das zu deiner Persönlichkeit dazugehört. Sonst stimmt da irgendwas nicht. Sonst bist du vielleicht wie diese Pharisäer in der Geschichte, die dann, wenn es passend ist, fromm reden und fromm tun, aber in Wirklichkeit diese Frömmigkeit gar nicht drin ist. Das wäre dann natürlich für unser Leben schlecht. Also hier auch eine Herausforderung für, das muss nicht nur für dich, sondern das muss nach außen sichtbar sein. Also vielleicht so, der Gläubige soll erleuchtet sein vom Licht, wenn ich noch ein anderes Bild benutze, wie Johannes das auch benutzt, wie von der ersten Liebe. Ich meine, ihr kennt das vielleicht, da ist jemand frisch verliebt und verspricht dem, mit dem er verliebt ist, die Sterne vom Himmel. Also ich habe hier schon einige junge Paare zur Ehe begleitet und manche auch, wo ich dann gedacht habe, komm mal auf den Boden herab, denn wenn du das jetzt nicht tust, wird der Absturz hinterher umso schlimmer sein. Also deshalb, wenn ihr nochmal da eine Beratung haben wollt, ja, ihr seid ja schon alle verheiratet, nicht? Aber dann würde ich euch vorher noch erzählen, wie das nun in der Ehe wirklich ist. Ja, und nicht, wie das sonst manchmal nur geträumt wird. Was weiß ich, was die Leute sich da alle versprochen? Da hat mir einer, als ich mit ihm gesprochen habe, gesagt, ja, ich bin bereit, mein Leben für meine Freundin einzusetzen. Ja, ja, da warten wir mal 2 Jahre später, nicht? Und dann ist er vielleicht nicht mal bereit, die Mülltonne runterzutragen, statt sein Leben zu geben. Ja. Und es ist leider ja wirklich so, was da nicht alles versprochen und gesagt wird. Und in Wirklichkeit ist es dann eben nicht der Mensch, wie er wirklich ist, den man sieht, sondern es ist manchmal der wirkliche Mensch, wird nur zugekleistert. Aber wenn jetzt wirkliche Liebe da ist, die Gott uns gibt, dann ist die da nicht nur am Anfang in der Euphorie, jetzt bin ich Christ geworden, sondern ist sie auch auf Dauer da. Und so soll das eben auch in der Liebesbeziehung sein. Das heißt, unsere Beziehung zu Gott soll so sein, wie diese Beziehung, wie ihr das vielleicht kennt, frisch verliebt und begeistert davon. Und das aber nicht nur in diesem Moment, sondern das soll immer so sein. Das ist das, was mit Licht beschrieben wird. Aber in der Ehe, da habt ihr lieber einen gewissen Realismus. Ich habe leider einige Paare kennengelernt, die durch, was weiß ich, diese ganzen Hollywood-Schnulzen und so etwas, dann solche Vorstellungen haben, das Glück auf Erden und immer ständig nur Glücksgefühle, wenn ich verheiratet bin. Und dann merken sie nach einem Jahr, diese Glücksgefühle sind nicht mehr da, dann sagen sie, ja, ich liebe dich doch, nicht trenne ich mich wieder. Ich habe jetzt tatsächlich eine Statistik gelesen, da wurde gesagt, von den Paaren, die sich scheiden lassen, geben etwa 75% ein, dass sie sich unter anderem aus einem Grund überzogene Glückserwartungen oder nicht erfüllte Glückserwartungen. Ja, und woran liegt es? Es liegt nicht daran, dass es der falsche Partner war, sondern es liegt daran, dass die Glückserwartung falsch war. Denn wahre Erfüllung und Glück kann eben der Partner gar nicht geben. Und zwar keiner, da kann man endlos weitersuchen. Entweder ist man irgendwann frustriert und gibt es auf und sagt, na gut, dann gebe ich mich halt damit zufrieden, die große Liebe wird beerdigt. Oder man geht eben ständig von einem zum nächsten und ist dadurch auch nie zufrieden. Und beides ist ja nicht gut. Nicht? Also, aber hier soll verglichen werden, diese Beziehung zu Jesus, zu Gott soll nicht so sein. Riesig erstmal großer Aufschwung, wie toll, wie super, und hinterher tiefer Absturz, sondern das soll dein Leben dauerhaft bestimmen und verändern. Nun, ganz am Ende möchte ich euch noch hier ein paar Gedanken mitgeben, was so Leute aus der Kirchengeschichte zu diesem Text gesagt haben. Also da gibt es zum Beispiel einmal den damals weltbekannten Ambrosius von Mailand. Unter dessen Predigten zum Beispiel der größte Kirchenvater des ersten Jahrtausends, nämlich Augustinus, zum Glauben gekommen ist. Also Ambrosius von Mailand sagt, hier ist die Initiative Gottes im Mittelpunkt, denn die Lampe in der Geschichte, sowohl Auge als auch in der Wohnung, das sei der Glaube. Und das, was sie diesen Glauben leuchtend macht, das sei das Wort Gottes. Die Lampe kann nur leuchten, wenn sie woanders her Licht erhält. Eigentlich legt er hier aus, was wir an anderer Stelle in der Bibel finden. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Aha, also das heißt hier der Glaube als Licht. Und das Licht wird genährt dadurch, dass wir uns immer wieder mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Halte ich für einen Gedanken, der mir durchaus plausibel erscheint. Dann gibt es einen Chromatius von Aquileia. Der sagt, das Auge meint wahrscheinlich den Glauben und der Glaube steht immer in der Gefahr, durch die Finsternis der Sünde zu erblinden. Also das heißt, ich sehe gut als Christ, ich weiß Bescheid, aber jetzt tue ich nicht das, was ich sehe, was ich erkenne, sondern tue was anderes und mit der Zeit werde ich da blind. Ich sehe das nicht mehr. Mein Gewissen wird kaputt gemacht dadurch, dass ich ständig nur mit Finsternis mich umgebe, statt das zu tun, was eigentlich Gott will. Hilarius von Poitiers, der hat dazu gesagt, das Auge stehe für die Gemeinde, für den Ältesten und den Gemeindeleiter und die Gemeindeglieder, das sind halt der Leib. Auch das Bild haben wir ja in der Bibel an verschiedenen Stellen im ersten Korintherbrief, nicht? Die Kirche ist oder die Gemeinde sind der Leib und Christus ist das Haupt und hier sagt er eben also, das Auge, das seien die Ältesten und jetzt die Ältesten und die Gemeindeleitung, die sei verantwortlich, die Gemeinde richtig zu lehren, denn wenn sie es nicht tut, dann wird schließlich der gesamte Körper, das heißt die gesamte Gemeinde, leidet darunter. Auch da steckt, glaube ich, ein Stück Wahrheit mit drin. Das werden wir häufig feststellen, wenn eine Gemeindeleitung korrupt oder sonst etwas ist, irgendwie auf komische Ideen kommen. Es braucht nur 10 Jahre, spätestens, vielfach geht schon viel schneller, und irgendwie die Gemeinde zieht da genauso mit. Wie im Negativen, so im Positiven. Eine Gemeindeleitung kann sehr positiv wirken, kann genauso auch zerstörerisch wirken. Also hier Herausforderung für Gemeindeleitung. Falls jemand bei euch eine Gemeindeleitung ist, ist das noch ein Aspekt, der hier mit nach Hause genommen werden könnte. Augustinus, der sagt, das Auge sei so viel wie die Intention, also das heißt meine Motivation, meine Absicht. Und dann wird gesagt, die Handlung, das ist dann eben der Körper oder das Haus ringsherum. Also das heißt, wenn ich in meinem Denken, in meiner Intention, meiner Motivation schon verunreinigt bin, falsche Ideen habe, wenn meinetwegen meine höchste Motivation ist nur, du musst gut rauskommen, oder höchste Motivation ist Raffgier oder Egoismus, dann wird das früher oder später auch in deinen Handlungen durchkommen. Du kannst das eine Zeit lang verkleistern, aber auf Dauer wird es durchkommen. Deshalb sehe daran, dass deine Motivation, deine Intention in dir, aus der du Sachen heraus tust, dass die von Gott bestimmt wird. Dann kann das auch äußerlich wirken. Und als letztes hier Ephraim der Syrer. Der hat dazu gesagt, jeder Mensch hätte 2 Augen. Meinte er hier. Und das eine Auge, das sei ein böses und das andere sei ein gutes. Also durch das eine Auge, da erkennen wir, was Gott will. Und das andere, das zeigt uns eben vor Augen, ach, wie schön die Sünde ist. Und dann kämpfen die miteinander und dann der eine trägt den Sieg davon. Und dann sind beide blind oder beide sehend oder so. Das meinte der dazu. Naja, das sind nur so am Rande ein paar Hinweise. Ich hoffe, dass ihr heute während des Tages ab und zu mal daran denken könnt, wenn ihr irgendwo eine Lampe leuchten seht oder wenn ihr draußen den Sonnenschein seht. Jesus an dieser Stelle will uns herausfordern, uns vergleichen damit. Er hat uns Licht gegeben. Das Licht kommt nicht von euch. Ihr müsst euch auch nicht abmühen, das Licht irgendwo anzuzünden. Gott hat es in euch angezündet, in dem Moment, wo ihr Christ geworden seid. Wenn ihr Christ geworden seid. Das, was ihr nur tun könnt, ist, dass ihr dieses Licht abschiebt, dass es keine Relevanz in eurem Leben hat. Oder ihr könnt es auf dem Leuchter stehen lassen, dass es euer Leben auch bestimmt. Das eine wäre verrückt. Das ist das, was die Pharisäer damals tun. Die wissen, was die Wahrheit ist, aber sie versuchen sie zu verbergen, weil sie ärgert. Und genauso ist es dann auch mit dem Auge. Das heißt, wenn ihr euer geistliches Sehen, euer Entscheidungen im Alltag bestimmen lasst durch das, was Gott euch gesagt hat, an ethischen Maßstäben, an dem, wie die Wirklichkeit aufgebaut ist, mit dem ganzen Übernatürlichen, was es um uns herum gibt, dann könnt ihr ein Leben führen im Einklang mit Gott. Wenn ihr es nicht tut, dann seid ihr vielleicht platte Materialisten. Ihr lebt so wie alle anderen Menschen um euch herum auch. Obwohl ihr wissen könntet, dass es um uns herum viel mehr gibt. Also hier die Herausforderung, lasst uns darauf schauen, leuchtet da irgendwas in uns oder leben wir eigentlich noch in der Finsternis, weil wir so leben wie alle anderen Menschen auch, gar keine Empfangsinstanz dafür haben. Dann sollten diejenigen, die das betrifft, sich überlegen, will ich Kontakt mit Gott aufbauen, will ich diese Empfangsinstanz zu Gott zu erkennen, was richtig und was falsch ist, wer Gott ist und so weiter. Wenn ihr das schon habt, denkt daran, dieses Licht zu pflegen. Es kommt nicht von euch, aber ihr könnt es verstecken oder irgendwo auslöschen oder sonst irgendwas. Pflegt das, damit es auch euren Alltag bestimmt und die anderen Menschen dadurch auf Gott aufmerksam werden können. Ich bete an dieser Stelle. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir die Bibel haben und dass da viele Dinge drinstehen, die auch unseren Alltag bereichern können, die uns zeigen, wer wir sind, in welcher Beziehung wir zu dir stehen. So vielen Dank auch für dieses Gleichnis von dem Licht und der Finsternis, diesem Licht, das angezündet wird. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns ansprichst, jedem Einzelnen von uns zeigst, was es für uns bedeutet, was wir damit machen sollen, was wir damit anfangen sollen. Dass du denjenigen, die keine Beziehung zu dir haben, deutlich machst, dass das nötig ist, dass das auch gut wäre für ihr Leben. Und ich möchte dich auch bitten für diejenigen, die schon Christen sind, die schon diese Verbindung mit dir haben, wo eigentlich schon ein Licht brennt, dass du uns deutlich machst, wo wir dieses Licht in Gefahr sind, irgendwo zu verstecken. Damit andere es nicht sehen, weil es uns peinlich ist oder weil wir doch lieber unsere eigene Sache machen wollen, als das, was du uns gezeigt hast, was richtig und was falsch ist. Gib du uns da die Einsicht und den Mut, das nicht zu tun oder unser Leben da zu verändern, wo wir das in der Vergangenheit getan haben. Damit du unser Leben mehr bestimmst, wir dann auch sehen können, dass das, was wir tun, wirklich gut ist, nicht nur vorläufig, irgendwie andere Leute beeindruckt oder uns und dass auch andere auf dich aufmerksam werden, dadurch, dass sie sehen, wir führen ein Leben nach deinen Maßstäben. Amen.